Mal eine ganz unbeliebte Frage. Wer kann mir sagen, was es in der letzten Predigt letzten Sonntag gegangen ist? Schweigen. Um die Thessalonicher, genau. Würde? Nochmal. Unsere Stellung in Gott, ja. Die Beziehung zu ihm. Nochmal. Ja, vor allem darum, wie diese Gemeinde entstanden ist. Also das ist das, was ich eigentlich so am meisten aus der Predigt vom letzten Mal mitgenommen habe. Paulus kommt nach Thessalonik und geht in die Synagoge und fängt dort an zu predigen. Und das 3 Wochen lang. Und nach diesen 3 Wochen werden sie von dort vertrieben. Und einige kamen zum Glauben, einige Juden, einige Heiden, aber auch einige, die sich geweigert haben zu glauben. Und die haben dann letztendlich einen Volksauflauf gestartet und haben sie dann vor die Volksmenge gezerrt wollten sie vor die Volksmenge zerren. Aber man hat sie nicht gefunden und in derselben Nacht sind sie dann auch geflohen nach Beröa. Und Viktor hat eine meiner Meinung nach ziemlich gute Frage gestellt. Paulus hatte 3 Wochen Zeit, um diese Gemeinde zu belehren. Und nun kommt Timotheus und informiert sich über die Gemeinde. Und die Rückmeldung ist dann: Die Gemeinde steht auf festem Grund. Und man fragt sich dann, wie kann das sein, dass eine Gemeinde, die so wenig Belehrung bekommen hat, dennoch so fest im Glauben steht? Und die Antwort ist nicht, weil Paulus ein so guter, toller Lehrer oder Prediger war, sondern die Antwort finden wir in Johannes 15 und ich würde gerne Johannes 15, Vers 4 mit euch aufschlagen. Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die einzige Möglichkeit, um Frucht zu bringen, liegt darin begründet, sich an Christus zu klammern. Und das war genau das, woran sich die Thessalonicher geklammert hatten. Und das ist meiner Meinung nach ein ziemliches Wunder, das Gott hier geschenkt hat. Und jetzt gehen wir zu der heutigen Textstelle und ich möchte sie lesen in 1. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 16. 1. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 16. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Paulus eröffnet uns hier weitere Details über die Bekehrung der Thessalonicher. Und es lohnt sich, wenn wir mal ganz genau hinschauen, wie zum Beispiel die Umstände waren. Wie hat Paulus vorgelebt? Und ich will noch mal Vers 1 bis 2 lesen. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Ich habe diese zwei Verse die folgende Überschrift gegeben: Paulus Vorbild in der Tapferkeit. Bevor Paulus nach Thessalonich kam, war er in Philippi gewesen. Das lässt sich in Apostelgeschichte 16 nachlesen, und dort verkündigt er das Evangelium, und zunächst sieht es vielversprechend aus. Viele Leute kommen zum Glauben, aber unter der Oberfläche brodelt es. Sie begegnen einer Magd, die von einem Wahrsagegeist besessen war, und diese schrie, getrieben von ihrem Geist: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und das passierte nicht einmal, das passiert auch nicht zweimal, sondern in Apostelgeschichte 16, Vers 18 steht, dass es viele Tage waren, an denen das passiert ist. Und ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass es ziemlich unangenehm ist, wenn jemand ständig hinterher schreit. Nicht einfach nur rufen, sondern ein Schreien. Vor allem, wenn es dann viele Tage hintereinander passiert. Und irgendwann ist Paulus von dem Ganzen überdrüssig und treibt diesen Geist aus. Und ihre Herren von der Magd, die sind vollkommen schockiert. Nicht, weil jemand Vollmacht über Geister besitzt, sondern weil sie sich viel Geld durch diese Wahrsagerei versprochen haben, und jetzt ist diese Hoffnung dahin. Also packen sie Paulus und seine Begleiter, zerren sie vor die Hauptleute und klagen sie an, und dort kommt dann der Befehl, sie viele Male mit der Rute zu schlagen und danach ins Gefängnis zu werfen. Und am nächsten Tag werden sie wieder freigelassen und müssen die Stadt verlassen. Und als nächstes kommen sie nach Thessalonich. Der Körper schmerzt noch durch die Schläge. Vielleicht sind da noch einige Wunden, die nicht verheilt sind. Und dann kommt noch die Angst, dass sowas vielleicht wieder passieren könnte. Und jetzt mal meine Frage an euch: Wie hättest du dich verhalten, wenn du in dieser Situation gewesen wärst? Also für mich wäre eigentlich so das Naheliegendste: Lass mal erstmal Urlaub machen, bis die Wunden verheilt sind und man sich von dem Schreck erholt hat. Und dann kann man ja immer noch schauen, wie es weitergeht. Aber Paulus stattdessen geht in die nächste Synagoge und predigt ihnen das Evangelium, als ob nichts gewesen wäre. Und es verlief auch nicht einfach so locker flockig, denn in Vers 2, die zweite Hälfte, lesen wir: Gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Woher nimmt also Paulus diese Kraft, weiterzumachen, obwohl ihm klar ist, welche Konsequenzen das haben könnte? Liegt es daran, dass Paulus einfach so ein krasser Typ ist, dem nichts anhaben kann, der über Leid einfach so hinwegsehen kann? Oder steckt da vielleicht sogar mehr dahinter? Und ich lese nochmal Vers 2, dieses Mal den ganzen Vers. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Diese Kraft, die Paulus bekommt, um so viel Tapferkeit aufzubringen, sie ist nicht in Paulus zu finden, sondern in Gott. Und deswegen ist es so wichtig, wieder Johannes 15, dass wir als Rebe nicht aus eigener Kraft versuchen, Frucht zu bringen, sondern uns an Christus, dem Weinstock, klammern. Er versorgt uns nämlich mit allem, was wir zum Leben brauchen. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um Früchte hervorzubringen. Und deswegen wollte ich noch mal am Anfang eine kleine Zusammenfassung vom letzten Mal haben. Denn beim letzten Mal ging es um die Gemeinde, wie sie standhaft war. Und jetzt geht es um Paulus, wie er Kraft finden konnte, selbst in der größten Bedrängnis. Und deswegen ist uns Paulus auch ein Vorbild darin. Kommen wir zum nächsten Punkt, und dazu lesen wir Vers 3 bis 7. 1. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 7. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gottes Zeuge, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Hier sehen wir Paulus als Vorbild in der reinen Verkündigung des Evangeliums. Paulus hatte keine falschen Motive in seinem Dienst. Paulus hatte auch keine faulen Kompromisse gemacht, damit die Menschen sich nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Er hat die Botschaft nicht abgeändert, damit sich das alles leichter, zu ertragen ist. Er hat die Thessalonicher nicht durch irgendwelche fiesen Tricks manipuliert, ihnen keinen Honig um die Lippen geschmiert. Es war ihm regelrecht egal, was die Leute von ihm gedacht haben. Das einzig Wichtige für ihn war, was Gott von ihm gedacht hat. Und das bedeutet, dass er ganz unverblümt dazu verpflichtet war, das Evangelium zu bringen. Er musste nicht erst Werbung machen mit einer schönen Atmosphäre oder schöner Musik oder mit anderen Dingen, wie man heutzutage versucht, Menschen zu ködern. In Vers 4b lesen wir, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus wusste, Gott weiß ganz genau, was in meinem Herzen vor sich geht. Er weiß um die wahren Motive. Ich kann Menschen irgendetwas vorspielen, aber Gott kann ich nichts vorspielen. Und eines Tages wird Paulus und ich und auch alle anderen vor Gott dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und Paulus ist umso eifriger darum bemüht, reine Motive und ein reines Gewissen zu haben. Und deswegen ist sein Handeln sehr stark davon geprägt, Gott zu gefallen. Ich will weiterlesen, Vers 8 bis 12. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Paulus hat während der ganzen Zeit, die er dort verbracht hat, selbst für seine Bedürfnisse gearbeitet. Zum einen wollte er den Thessalonichern nicht zur Last fallen, zum anderen konnte so keiner seine Motive in Frage stellen. Keiner hätte behaupten können, dass er das nur aus Geldgier gemacht hat. Und nebenbei arbeitet er noch Tag und Nacht an den Gläubigen. Und in Vers 11 bezeugt er, dass er so für die Gläubigen geeifert hat, dass er stets das Bild von einem liebenden Vater, welcher seine Kinder ermahnt und tröstet, vor Augen hat. Und hier in diesem Vers gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar sind es die Wörter ermahnen und, wie es in der Schlachter-Übersetzung steht, ermutigen. Manche Übersetzungen benutzen das Wort trösten anstatt ermutigen. Die Besonderheit ist, dass das griechische Wort für ermahnen Parakaleo ist. Und das griechische Wort für trösten ist Parakaleo. Also das ist kein Wortspiel, sondern es ist ein und dasselbe Wort. Und es ist deswegen so interessant, weil es eigentlich so scheint, als ob ermahnen und trösten zwei komplett entgegengesetzte Übersetzungen sind. Und dennoch gehören sie für den alten Griechen fest zusammen. Und das ist gerade für die Seelsorge sehr interessant, denn Das bedeutet, dass hier nicht nur das Trösten zum Aufgabenfeld gehört, sondern genauso wie das Trösten zur Seelsorge gehört, gehört auch das Ermahnen dazu. Aber was ist nun das Ziel? Und das lesen wir in Vers 12, das möchte ich lesen. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das Ziel also ist, dass die Gemeinde Gott würdig wandelt. Und jetzt komme ich zum letzten Abschnitt und ich will lesen Vers 13 bis 16. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden. Damit diese gerettet werden, dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Auch die Thessalonicher wussten, was es bedeutet, für Christus zu leiden. Sie haben es zum einen an Paulus gesehen, wie er von den Ungläubigen behandelt wurde. Zum anderen haben sie dieselben Leiden der Verfolgung erlebt, wie auch ihre jüdischen Brüder in Judäa, die ebenfalls von den eigenen Landsleuten massive Ablehnung erlebt haben. Und Paulus führt hier weiter aus, dass die Ungläubigen unter dem jüdischen Volk große Schuld auf sich geladen haben. Zum einen haben sie immer wieder ihre eigenen Propheten getötet und zum anderen haben sie Jesus Christus gekreuzigt. Und hinzu kommt, dass sie die messiasgläubigen Juden verfolgt und vertrieben haben und mit aller Macht verhindern wollten, dass das Evangelium auch zu den Heiden kommt. Und sie waren davon überzeugt, dass sie dadurch Gott einen Dienst erweisen würden. Aber das Urteil ist hier klar, sie gefallen Gott nicht. Und deswegen schütten sie immer mehr Schuld auf sich. Und ich will Vers 16, die zweite Hälfte, nochmal lesen. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll, es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Hier gibt es wieder eine Besonderheit. Gerade der letzte Abschnitt ist ziemlich komisch formuliert. Er steht in der Vergangenheitsform, obwohl zu dieser Zeit noch kein Gericht eingetroffen ist. Der erste Thessalonicher Brief wurde circa 50 nach Christus geschrieben und erst 20 Jahre später, also 70 nach Christus, wurde Jerusalem und der Tempel von den Römern den Erdboden gleichgemacht. Und deswegen sagen auch Ausleger, dass hier eine prophetische Gerichtsankündigung ist. Zukünftiges wird in der Vergangenheitsform beschrieben, um so nochmal deutlich zu machen, dass das, was hier gesagt wird, ganz sicher eintreffen wird. Und diese Art der Vergangenheitsform ist tatsächlich nicht ganz ungewöhnlich. Zum Beispiel ist Jesaja 53 eine Prophetie auf den Messias, aber sie ist ebenfalls in der Vergangenheitsform geschrieben. Und das, obwohl hier eigentlich von zukünftigen Dingen die Rede ist. Und auch wenn hier explizit die Juden gemeint sind, lässt sich das auch auf alle Menschen erweitern. Und dazu möchte ich Johannes 3, Vers 18 lesen. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Gottes ewiger Zorn über alle Menschen ist so gewiss, dass die Bibel so davon spricht, als ob es bereits in der Vergangenheit passiert wäre. Alleine das Weigern zu glauben kann bereits als Gerichtsakt angesehen werden, denn jeder Mensch weiß tief in seinem Innern, dass es einen Gott gibt. Wir müssen niemanden erst beweisen, dass es Gott gibt. Jeder Mensch weiß, dass er eines Tages vor seinem Schöpfer stehen werden wird und ihm für alles Rechenschaft ablegen muss. Und es macht es umso tragischer, wenn Menschen sich weigern zu glauben und sich an jeden Strohhalm klammern, nur um sich einreden zu können, dass sie gar nicht glauben müssen. Sie wussten es ja nicht. Denn am Ende wird es eh so sein, im Himmel werden alle Freiwillige sein, aber auch die Hölle wird voll sein mit Freiwilligen. Schließlich hat Jesus alles getan, um uns mit Gott zu versöhnen, und am Ende liegt es an uns, ob wir dieses Angebot annehmen wollen oder nicht. Und damit will ich schließen und möchte euch einladen, zu beten.